Im Frühjahr letzten Jahres hat der amerikanische Journalist Kevin Phillips, er ist Redakteur bei der Los Angeles Times und war unter Ronald Reagan im Weißen Haus, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel American Theocracy, also amerikanische Theokratie. Interessantes Buch, eine ziemliche Schwarte. Der Tenor dieses Buches ist, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das war alles schon mal da, spricht über die krisenhafte Entwicklung Amerikas, die ja übrigens gerade was den Finanzsektor angeht, schon sehr scharf im Voraus beschrieben hat, vor anderthalb Jahren. Er versucht immer wieder nachzuweisen, wie bestimmte Krisenszenarien in Amerika schon mal da waren und wie sich die Dinge dann immer wieder aufgelöst haben. Das Interessante ist, je weiter man in diesem Buch liest, je weiter man ans Ende kommt, merkt man, wie er zum Schluss seinen eigenen Argumenten nicht mehr glaubt. Und wo er schließlich sagt, es gibt so viele Faktoren im Moment in Amerika und in der Welt, die es nicht wahrscheinlich machen, dass diesmal auch alles in Kürze wieder vorüber ist. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie sich die Dinge zuspitzen in verschiedenen Bereichen und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Wir haben heute in den Nachrichten gehört, dass Island so ganz knapp am Staatsbankrott vorbeigeschrammt ist. Ich weiß nicht, ob es schon überwunden ist. Wir sehen jetzt, dass zusätzlich zu den realen wirtschaftlichen Problemen auch irreale Faktoren hinzukommen, nämlich Angst. Und Angst führt dazu, dass Menschen irrational handeln. Angst führt auch dazu, haben wir gesagt, dass Menschen religiös werden. Und deshalb sind wir der Frage nachgegangen, kann Religion die Probleme dieser Welt lösen? Und wir haben gesagt, das funktioniert nur, wenn wir Religion mit Gott gleichsetzen. Und wenn wir Informationen zu dem Thema aus der einzig autorisierten Quelle nehmen, nämlich der Bibel. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Ich möchte klar machen, dass Religion nicht eine Gefühlsduselei ist und sein darf, sondern dass es durchaus eine absolut rationale und logische Komponente gibt. Wir können also den Verstand eingeschaltet lassen, wenn wir uns mit dem Thema Gott und Bibel auseinandersetzen. Und wir werden überrascht sein, welche Lösungen wir finden. Das Thema heute lautet kodierte Botschaften, die biblische Prophetie. Wieso kodierte Botschaften? Warum spricht Gott in den prophetischen Büchern der Bibel in Symbolen? Kodiert, chiffriert. Wo außerhalb der Prophetie finden wir eine kodierte Sprache? Zum Beispiel im Krieg, im Militär. Warum setzt man es dort ein? Weil man nicht will, dass der Feind, der vielleicht mithört, die Botschaft versteht und einen Nutzen daraus zieht. Deshalb werden die Botschaften kodiert. Genau aus dem gleichen Grund hat Gott gewisse Botschaften in der Bibel kodiert vermittelt. Weil nämlich eventuell irgendwelche Organisationen, Mächte, die schlecht abschneiden in der Botschaft, sonst dafür gesorgt hätten, dass die Bibel eingestampft worden wäre. Eigentlich eine sehr einfache und logische Erklärung. Wir sprechen über Prophetie. Was ist Prophetie? Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, aber wir wollen die klassische Definition benutzen. Prophetie ist die Vorhersage zukünftiger Ereignisse. Nun wissen wir, und das mag für einige von Ihnen vielleicht nur eine Behauptung zunächst sein, nur Gott kennt die Zukunft. Das werden wir natürlich zu beweisen haben, dass das wirklich so ist und dass es nicht nur eine Behauptung ist. Klar, wenn ich jetzt sage, gleich kriegst du eine Ohrfeige und ich gehe hin und gebe ihnen eine Ohrfeige, dann habe ich auch die Zukunft vorhergesagt. Also ich spreche jetzt hier von einer Vorhersage, die nicht durch Menschen manipulierbar ist, also ja, eine Zukunft, die jenseits der Möglichkeiten des Menschen liegen, der diese Prophetie ausspricht. Und die auch nichts mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung oder der Verlängerung von Trendlinien zu tun hat, über die wir gestern gesprochen haben. Gott sagt, gedenket des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, also die Zukunft vorhergesagt. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ja, also Gottes Anspruch ist, er ist souverän, er ist unabhängig in seinen Entscheidungen, in seinen Handlungen und er kennt die Zukunft schon lange, bevor sie zur Gegenwart wird. Es ist ja gewissermaßen so, ich möchte das anhand einer Grafik klar machen. Angenommen, wir sind jetzt im Jahr 2008, aber jetzt sind wir im Jahr 2007 nach dieser Grafik. Im Jahr 1500 vor Christus wird eine Vorhersage gemacht, die sich im Jahr 500 vor Christus erfüllt. Dann können wir gewissermaßen aus dem Jahr 207 auf beide Daten herabblicken, auf die Vorhersage und die Erfüllung und können überprüfen, ob das, was vorhergesagt wurde, wahr ist. Ja, das versetzt uns also in einen strategischen Vorteil, wenn es um die Überprüfung von prophetischen Aussagen geht. Wenn sich Ereignisse, die in der Bibel vorhergesagt wurden, wirklich ereignet haben, und ich möchte, dass Sie die Brisanz und die Logik, diese durchschlagende Logik nachvollziehen können. Wenn es wirklich Ereignisse gibt, die in der Bibel zu einem Zeitpunkt X in der Vergangenheit vorhergesagt wurden, wirklich dann zu einem Zeitpunkt Y einige Jahre später erfüllt haben, dann können wir mit zwingender Logik einige Schlussfolgerungen ziehen. Nämlich erstens, dann haben wir den Beweis dafür, dass die entsprechende Prophezeiung von Gott ist. Denn per Definition kennt nur Gott die Zukunft, weil er außerhalb von Zeit und Raum existiert. Und von daher ist für ihn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft praktisch gleichzeitig. Für uns nicht vorstellbar, weil wir in Zeit und Raum leben. Zweitens haben wir den Beweis dafür, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Ich halte das für einen zwingend logischen Schluss daraus. Ja, denn die Bibel enthält diese Prophezeiung von Voraussage und Erfüllung. Und dann können wir richtigerweise annehmen, dass sich jene Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt haben, auch noch erfüllt werden. Das ist doch eigentlich auch nur eine logische Konsequenz dann. Alles andere wäre unlogisch und müsste eher erklärt werden als diese Schlussfolgerung. Und wir können richtigerweise annehmen, dass andere Aussagen der Bibel auch wahr sind. Ist das ein logischer Schluss? So kann man es, glaube ich, sagen. Das heißt, die Vorhersage und Erfüllung von prophetischen Aussagen ist wirklich ein idealer Test, um die Wahrhaftigkeit der Bibel zu überprüfen, um ja auch das Wesen Gottes ein Stück weit zu verstehen. Gott hat sich durch Propheten offenbart. Das waren also Männer, manchmal auch Frauen, die Botschaften von Gott aufgeschrieben haben. Und, wie wir eingangs erwähnten, hat Gott häufig einen prophetischen Code verwendet, um diese Botschaft zu vermitteln. Und wir wollen diesen Code jetzt entschlüsseln, an einem Beispiel. Und wir werden sehen, dass wir nicht auf Spekulation angewiesen sind, sondern dass wir die Entschlüsselung, die Dekodierung weitgehend in der Bibel selbst finden. Daniel, ein jüdischer Prophet und Staatsmann, er hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt, und zwar am babylonischen Hof, und zwar vor über 2500 Jahren. Wie war es geschehen? Das große, mächtige Babylon hatte Israel erobert und hatte einige führende junge Leute verhaftet, gefangen genommen, mit nach Babylon genommen, und dort sollten diese jungen, talentierten Adligen, wenn man so will, im Sinne Babylons ausgebildet werden, an den staatlichen Universitäten studieren, denn das war die politische Philosophie von Babylon. Später sollten sie zurückgehen als treue Gefolgsleute Babylons Israel verwalten. Dort, der König von Babylon, Nebukadnezar, hatte einen beunruhigenden Traum. Ich weiß nicht, ob Sie darüber schon mal gelesen haben. In Daniel 2 wird davon berichtet. Er sah ein Standbild, ein großes Standbild. Und irgendwie ahnte er, dass dieser Traum eine Botschaft von Gott war. Dass es nicht einfach nur daran lag, dass er am Abend zuvor zu viel Erbsensuppe gegessen hatte, kommt ja auch vor, dass man dann Albträume hat, nicht nur bei Erbsensuppe, noch mehr bei Eisbein oder so. Und er sagte, das hat irgendwas zu bedeuten. Und so wollte er herausfinden, was das zu bedeuten hat. Nun hatte er einige sehr weise Leute im Land, die auf Traumdeutungen und Magie spezialisiert waren. Und er ließ sie alle kommen und wollte, dass sie ihm seinen Traum erklären, deuten. Nun kennen Sie das vielleicht, Sie wissen, was passiert, wenn man zum Psychotherapeuten geht und ihm einen Traum erzählt und ihn dann fragt, was hat das zu bedeuten? Wissen Sie, was der denn sagt? Können sich fast 100% sicher sein, dass der Psychotherapeut dann antworten wird, was meinen Sie denn, was der Traum bedeutet? Das heißt, der antwortet nicht auf die Frage, sondern er stellt eine Gegenfrage. Und da wir wissen, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, wenn es um die Deutung eines Traumes geht, hat sich der König etwas Cleveres ausgedacht. Er hat gesagt, wenn diese Leute wirklich mit den Göttern oder mit Magie in Verbindung stehen und mir wirklich auf übernatürliche Art und Weise sagen können, was mein Traum bedeutet, dann müssen sie auch in der Lage sein, mir meinen Traum zu erzählen, bevor ich ihnen gesagt habe, was ich geträumt habe. So dumm war der also gar nicht, dieser Nebukadnezar. Und er hat gesagt, okay, erzählt mir meinen Traum. Und die Weisen und Magier, die Ratgeber des Königs, konnten das natürlich nicht. Und der König wurde dann richtig sauer und gesagt, okay, ich werde alle Weisen im Lande umbringen lassen. Denn ihr seid alle nur Scharlatane. Ihr wisst ja gar nichts. Und das hätte auch Daniel und seine Freunde betroffen, die ja Studenten aus Israel an der staatlichen Universität. Und der Daniel, ein Mann Gottes, ein treuer Mann des Gebets, hat dann über einen Vertrauten ausrichten lassen, gib mir doch mal eine Chance. Gott kann Träume deuten. Vielleicht müssen nicht alle umgebracht werden. Und Nebukadnezar willigte ein. Und dann ging Daniel ins Gebet. Und tatsächlich, was passierte? Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Das heißt, dieser Mann stand in Verbindung mit dem wahren Gott. Und Gott offenbarte ihm den Traum des Nebukadnezar. Was hat er geträumt? Er ging hin zum König und sagte, du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes, hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Mysteriöse Geschichte. Ein Standbild aus verschiedenen Metallen, das dann am Ende zerstört wird. Was hat das zu bedeuten? Hier haben wir so einen ganz typischen Fall von prophetischer Symbolsprache. Und jetzt die Frage, können wir diese Symbole entschlüsseln? Worum geht es hier? Geht es hier um Denkmalpflege? Und hier kommt jetzt die Interpretation, die Daniel sich nicht selbst ausgedacht hat, sondern die von Gott kam. Gott hat ihm dann diese Interpretation gegeben. Nämlich, du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Du bist das goldene Haupt. Aha, es geht nicht um Denkmalpflege, es geht um Weltgeschichte, Politik. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Hier die Entschlüsselung des Prophetiecodes, soweit wir es jetzt schon können. Wir wissen, Bild oder Standbild heißt in diesem Fall Weltgeschichte. Und wir wissen, ein Teil des Bildes ist jeweils ein Weltreich. Wie ging es weiter mit der Interpretation? Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Eine Schau der Weltgeschichte. Klar definiert, ungefähr 600 vor Christus, wie viele Weltreiche in der Geschichte dieses Planeten kommen werden. Da ist nicht von einer unendlich langen Liste von Weltreichen die Rede, davon, dass die Geschichte immer weitergeht. Es ist nicht davon die Rede, dass es nur ein oder zwei Weltreiche gibt. Es ist eine ganz klar definierte Zahl. Etwas, was man nachprüfen kann. Und das war ja damals im Jahr 600 vor Christus noch in der Zukunft. Wir können heute zurückblicken und sagen, gucken wir doch mal nach, welche Weltreiche gab es denn? Und tatsächlich, das Babylonische Reich 605 vor Christus bis 538 vor Christus. Ja, eine historische Tatsache. Dann Medo-Persien 538 vor Christus bis 331 vor Christus. Das hat das Babylonische Reich abgelöst. Und dann, was kam danach? Dann kam Alexander der Große und das kam das griechische Weltreich 331 vor Christus bis 168 vor Christus. Das sind historische Tatsachen, die wir heute rückblickend ganz leicht überprüfen können. Damals war es eine Vorhersage. Und was kam dann? Dann kam das Römische Reich, Rom, 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Also Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, das wurde symbolisiert von diesem Standbild und den unterschiedlichen Metallen. Wieder zurück zu unserer Entschlüsselung des Prophetiecodes. Wir wissen schon, die ersten beiden Dinge haben wir erwähnt. Jetzt was wissen wir noch dazu? Brust aus Silber, das ist Persien. Der Bauch aus Bronze ist Griechenland. Die Beine aus Eisen, das ist Rom. Wir wissen, dass dann danach Rom in 10 Königreiche zerfallen ist. Auch das historische Tatsachen. Die Alemannen, die Westgoten. Ja, daraus sind dann jeweils die bekannten Nationen von heute hervorgegangen. Westgoten Spanien, Franken Frankreich, Angelsachsen England, die Sueven Portugal, die Lombarden Italien, die Burgunder die Schweiz und die Vandalen, Ostgoten und Heruler wurden besiegt und vernichtet. Also sind im Grunde statt 10 sind es nur noch 7. Aus den ursprünglichen 10. Die Entschlüsselung des Prophetiecodes noch einmal, was wissen wir jetzt zusätzlich? Wir wissen, dass die Füße aus Eisen und Ton europäische Völker oder Mächte sind. Also es ist schon eine ganze Menge, was wir jetzt wissen. Wir wissen, dass nach dem Römischen Reich durchaus Versuche da waren, Europa wieder zu einem neuen Weltreich zusammenzuschmieden. Zum Beispiel war Karl der Große da, Karl der Fünfte, auch Napoleon, Hitler und, können wir sagen, vielleicht auch die Europäische Union. Ja, Europa versucht zusammenzuwachsen, ein starkes, ein einiges Europa zu gründen. Interessant ist, dass wir hier eine Aussage haben, die dem widerspricht, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich im Jahr 78 war es, ich hatte ein Stipendium einer bekannten großen politischen Partei in Deutschland erhalten für mein Promotionsvorhaben. Und als ich fertig war, wurde mir ein Job als Assistent am Europaparlament für einen der Parlamentarier angeboten, weil man mich gerne in die Europapolitik hineinholen wollte. Aber aufgrund meiner prophetischen Kenntnisse war ich kein absoluter Fan von Europa. Ich freue mich, dass wir in Frieden miteinander leben und schon so lange keinen Krieg mehr gegeneinander geführt haben. Aber auf der anderen Seite weiß ich aufgrund dieser Aussagen, dass Europa letztlich zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben hier eine Aussage zur politischen Zukunft Europas. So wie sich Eisen und Ton nicht miteinander vermischen, werden sich auch nicht die Länder Europas miteinander vermischen. Und natürlich wissen wir, ja, okay, dass das Ganze auch enden wird. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Interessant. Wenn das stimmt und wir wissen, dass das bisher ja alles gestimmt hat, dann wissen wir auch, dass es nach der EU kein weiteres Weltreich und schon gar nicht zwei oder drei weitere Weltreiche geben wird, sondern dass in unserer Zeit, während der versuchten Einigkeit und nicht erreichten Einigkeit Europas, das Ende kommen wird. Ein Reich Gottes aufgerichtet wird. Das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Wissen wir das? Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus ist ja Sohn Gottes, war vorher bei Gott, sagt die Bibel. Und er sagte auch, wer mich sieht, sieht den Vater, der Vater und ich, wir sind eins. Also, wenn Jesus von meinem Reich spricht, dann ist es das Reich Gottes, von dem er spricht. Nicht von dieser Welt. Es ist interessant, in Amerika gibt es ja die religiöse Rechte und am Mittwoch werden wir darüber ausführlicher sprechen, etwas ausführlicher. Es gibt Kräfte, oh ja, Entschuldigung, richtig, übermorgen, nicht morgen, alles vergessen. Ja, morgen machen wir Pause. Am Donnerstag sprechen wir darüber, was sich in Amerika tut. Es gibt dort eine bedeutende Gruppe von etwa zwischen 50 und 70 Millionen Menschen, die einen Gottesstaat verwirklichen wollen. Ich frage mich immer, was machen die mit diesem Text? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denn sie versuchen mit menschlicher, politischer Macht das Gottesreich selbst zu verwirklichen. Ein anderer Text sagt, denn er, Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und der Prophet Johannes sagte, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also das stimmt überein mit dem prophetischen Bild, von dem Standbild, das zum Schluss zerstört wird. Und dann kommt etwas Neues, das Erste ist vergangen. Wenn wir es jetzt zusammenfassen, wie sieht das Reich Gottes aus? Was ist das Reich Gottes? Haben wir gerade gelesen, können wir sagen, es ist nicht von dieser Welt. Es ist von Gott geschaffen, nicht von Menschen. Es ist auf der neuen Erde und zwar nach dem Ende oder der Vernichtung dieser Erde. Gott wird dort als Mitbewohner sein und dieses Reich Gottes wird gekennzeichnet sein davon, dass es kein Leid, kein Tod und kein Schmerz gibt. Ich meine, ich freue mich darauf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist eine wirklich gute Perspektive. Wie wird Gott sein Reich errichten? Auch das ist eine interessante Frage, die wir in diesem Zusammenhang stellen müssen. Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. In der angelsächsischen Übersetzung ist von Landsitzen die Rede. Die denken immer etwas größer als wir im deutschsprachigen Raum. Sind viele Wohnungen, aber letztlich ist es mir egal, ob ich da eine kleine Studiowohnung habe oder einen Palast. Ich bin auch mit der kleinen Wohnung zufrieden, solange es am richtigen Ort ist. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Jesus hat eindeutig gesagt, ich komme wieder. Und zwar, um euch abzuholen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Das ist sowohl ein Versprechen als auch eine Prophetie. Wir haben gesagt, wenn andere Prophetien, die wir überprüfen können, sich erfüllt haben, dann ist es nur logisch, wenn wir sagen, dass die Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt haben, die noch in der Zukunft liegen, auch erfüllt werden. Die Bibel erwähnt übrigens diese Prophetie 2500 Mal. Wenn ich so der Verkündigung in manchen Kirchen zuhöre, und ich mache das ganz gerne, dass ich mir so Fernsehpredigten in den USA anhöre, dann muss man sich wundern, dass dieses Thema, das so oft in der Bibel vorkommt, so selten aufgegriffen wird. Wie wird Jesus Christus wiederkommen? Wissen wir das? Hat er das gesagt? Gibt es darüber Informationen? Also ich habe mich ja auch mit den Köpfen der religiösen Rechten in Amerika auseinandergesetzt, bei meinem Buch Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat. Und da gibt es gab einen sehr einflussreichen Fernsehprediger namens Jerry Falwell. Der ist also im letzten Jahr gestorben. Und der behauptete, dass er die Exklusivrechte, Fernsehrechte für das Film der Wiederkunft Christi hätte. Wollen wir mal sehen, ob das überhaupt ein realistischer Gedanke ist. Also, wir wissen, die Wiederkunft Christi wird buchstäblich sein, nicht symbolisch. Woher wissen wir das? In der Apostelgeschichte bei Jesu Himmelfahrt heißt es, und als Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie, die Jünger nämlich, ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Das waren offenbar Engel, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also nicht symbolisch, nicht wenn wir sterben, ist für uns die Wiederkunft, sondern er wird buchstäblich sichtbar in den Wolken des Himmels wiederkommen. Die Wiederkunft Christi wird sichtbar sein, sagten wir gerade. Hier noch ein Beleg. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Also auch die, die gerade im Keller sind, um Holz zu holen oder Kartoffeln zu holen. Alle werden ihn sehen. Keiner wird das Ereignis verpassen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Also nicht irgendwo in einem Versammlungsraum an einem bestimmten Ort, dass man da hingehen müsste. Nein, am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das wird man nicht übersehen können. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Ja, wenn es blitzt, dann können wir das an vielen Orten sehen. Es ist schwer, einen Blitz, wenn man mittendrin ist, zu verpassen. Auch wenn wir das manchmal möchten. Die Wiederkunft Christi wird hörbar sein. Es wird ein Riesenspektakel sein. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das kann man sehen, das kann man hören, das wird nicht heimlich sein. Die Wiederkunft Christi wird ein herrliches Ereignis sein. Als Jesus das erste Mal kam, kam er als Durchschnittsmensch, als Zimmermann. Wir werden am Freitag darüber sprechen, warum. Aber wenn er wiederkommt, hier heißt es, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Ja, das heißt, diesmal nicht Mensch, sondern Gott, als Gott in göttlicher Herrlichkeit. Die Wiederkunft Jesu Christi wird der Höhepunkt der Weltgeschichte sein. Es geht nicht so weiter und es endet nicht in einer hoffnungslosen Katastrophe. Es endet in einem Höhepunkt in der Erlösung. Aber es wird zwei Gruppen von Menschen geben, wenn Christus wiederkommt. Und das ist etwas, wo wir jetzt persönlich angesprochen werden. Denn wir müssen selbst entscheiden, in welche der beiden Gruppen möchten wir gehören. Das muss jeder für sich entscheiden. Das kann nicht der Ehepartner entscheiden. Das kann nicht der Pastor entscheiden, Pfarrer oder Priester. Das kann nicht Tradition entscheiden und Kultur. Das muss ich entscheiden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Verstand eingeschaltet haben, wenn es um religiöse Fragen geht. Dass wir uns nicht durch irgendein Gefühl betrunken machen lassen, unsere Sinne benebeln lassen, sondern dass wir wirklich nüchtern abwägen, überlegen und entscheiden. Die erste Gruppe, die wird so beschrieben: und der Himmel entwich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Also ich verstehe diese Formulierung so, dass die Atmosphäre entweicht. Und was passiert, wenn die Atmosphäre entweicht? Dann ist kein Leben mehr möglich. Übrigens auch keine Verwesung, kein Rosten, kein Verfall. Nur mal zum Nachdenken. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn er ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Das heißt, die eine Gruppe wird Angst haben. Angst haben, weil sie überrascht sind von der Wiederkunft Christi und weil sie nicht vorbereitet sind, und weil sie wissen, dass sie nicht zu den Erlösten gehören. Die zweite Gruppe, ganz anders, die wird sagen: siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften. dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Was für ein Unterschied. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was für ein Kontrast. Diese Menschen in der zweiten Gruppe freuen sich, dass Jesus Christus wiederkommt. Weil sie wissen, das ist unsere Erlösung. Jesus sagte, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nicht Katastrophe, nicht Untergang, sondern Erlösung. Reich Gottes. Natürlich, wir haben jetzt schon das Reich Gottes der Gnade. Aber dann kommt das Reich Gottes der Herrlichkeit, wo es um eine physische Veränderung geht, nicht nur eine Veränderung unserer Denkweise. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte zur zweiten Gruppe gehören, wenn das geschieht. Wer von Ihnen möchte auch lieber zur zweiten Gruppe gehören? Ich glaube, das ist keine, in Amerika würde man sagen, that's a no-brainer. Das ist keine schwere Entscheidung, wenn wir zu dieser zweiten Gruppe gehören wollen. Wir werden übermorgen, also am Donnerstagabend, über eine weitere ganz wichtige Prophetie sprechen. Und zwar die Amerika-Prophetie. In Amerika tut sich im Moment sehr viel. Wir wissen das. Wirtschaftlich, politisch. Wir stehen vor einer weiteren Präsidentschaftswahl. Wir sehen, wie das Land sich von dem freiesten Land der Welt mit Religionsfreiheit, Menschenrechten verwandelt in ein immer intoleranteres Land, das immer öfter zur Folter greift, das Gesetze einsetzen will, um das Gute durchzusetzen. Amerika wird in dieser letzten Phase der Menschheitsgeschichte eine besondere Rolle spielen. Ich behaupte, dass es klare und nicht sehr erfreuliche Aussagen über Amerika in der Prophetie gibt. Aussagen, die bis unmittelbar an das Ende der Welt reichen. Deshalb halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber am Donnerstag gemeinsam unterhalten. Ich hoffe, Sie sind alle dabei. Vielleicht bringen Sie auch noch ein paar Freunde mit. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und lade Sie ein, dass Sie noch aufstehen und mit mir gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du bist der allmächtige Gott, aber auch unser gütiger und liebender Vater. Du hast von Anfang an gewusst, wie sich die Weltgeschichte entwickeln wird. Und du hast es uns durch deine Propheten wissen lassen. Diese Vorhersagen und ihre Erfüllung stärken unseren Glauben. Auf diese Art und Weise wissen wir, dass du allmächtig bist. Wissen wir, dass dein Wort wirklich dein Wort ist, dass es zuverlässig ist für Entscheidungen, die von ewig gültiger Bedeutung sind. Wir bitten dich, bleibe du bei uns an diesem Abend, begleite einen jeden von uns nach Hause und führe uns wieder zusammen am Donnerstagabend. Wir danken dir und bitten alles im Namen Jesu. Amen.